Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Für das Gespräch, das wir jetzt hören, bin ich ins Museum gegangen. Und da bin ich jetzt im Pergamonmuseum auf der Berliner Museumsinsel. Dort läuft eine Ausstellung zum sogenannten Babel-Bibelstreit. Und die würde ich mir gerne genauer anschauen. Babel-Bibelstreit, damit ist gemeint, kurz nach der vorletzten Jahrhundertwende, also genauer um 1902, hat ein Altorientalist die wissenschaftliche These vertreten, die Texte der Bibel, also genauer der hebräischen Bibel, das Alte Testament, der christlichen Kirche, die seien nicht auf göttliches Geheiß vom Himmel gefallen, sondern sie seien verwandt mit anderen mythologischen Texten aus dem vorderasiatischen Raum. Sprich, nicht so besonders heilig, göttlich vielleicht sogar, wie man das bis dahin geglaubt hatte. Ein riesiger Streit brach los und warum der Streit damals so zündete und heute noch interessant ist, das würde ich gerne wissen. Und bei mir ist Eva Kanzig-Kirschbaum. Sie ist Professorin für Altorientalistik an der Freien Universität Berlin und sie hat diesen Babel-Bibelstreit wieder in die Öffentlichkeit gebracht. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Frau Kanzig-Kirschbaum.
Ja, ich freue mich auch, dass Sie hier sind und die Ausstellung anschauen möchten.
Was hat Sie eigentlich interessiert daran, eine wissenschaftliche Debatte, die über 100 Jahre alt ist, sozusagen wieder aufzuwärmen?
Es gibt eigentlich zwei Gründe dafür. Das eine ist, dass natürlich die Auseinandersetzung eines Faches mit seiner eigenen Geschichte, also die Archäologie mit ihren Anfängen, uns beschäftigt, auch mehr beschäftigt vielleicht als noch vor 50, 60 Jahren. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Aber der zweite und vielleicht wichtigere Punkt ist, dass diese Debatte ein Problem aufgreift, was bis heute unterschwellig immer mitschwingt, nämlich das Verhältnis von Religion und Wissenschaft zueinander. Die Frage also, sind wissenschaftliche Gegenstände und Glaubensüberzeugungen irgendwo konträr zueinander oder komplementär zueinander? Wie verhalten sie sich?
Wir gucken uns erstmal, würde ich vorschlagen, den Begründer des Streits an. Eine Büste in Bronze von Friedrich Delitzsch, die guckt uns hier streng an und wacht ein bisschen über diese Ausstellung. Delitzsch war Professor für Assyriologie und Direktor der vorderasiatischen Abteilung der Königlichen Museen. Das heißt also, mit welcher geschichtlichen Zeit hat er sich beschäftigt?
Ja, als Assyriologe beschäftigt man sich mit dem vorderen Orient zwischen Euphrat und Tigris, also den Sumerern, den Akkadern, Babyloniern, Assyrern, auch den Hethitern. Und der Zeitraum, den das umfasst, das ist etwa das Ende des 4. Jahrtausends vor Christus bis zur Zeitenwende. Das ist die Phase, in der die Keilschrift dort als beherrschendes Schriftsystem existierte und aus der seit der Mitte des 19. Jahrhunderts zunehmend Objekte, Denkmäler, auch Texte aus Ausgrabungen aus dem Vorderen Orient nach Europa und Amerika kamen. Delitzsch hat also die Umwelt des Alten Testaments erforscht. Er selber war ein guter Kenner der hebräischen Bibel. Sein Vater war Theologe. Die Ausbildung der Wissenschaftler damals war eine sehr stark auch sprachliche, kannten also das Alte Testament exzellent. Das war der Hintergrund. Und er hat dann aufgrund seiner Kenntnis der assyrischen, also akkadischen Texte postuliert, dass offensichtlich viele biblische Texte eine enge Verwandtschaft zu Texten haben, die wir auf Keilschrifttafeln finden. Und diese Keilschrifttafeln kann man datieren. Und die sind zum Teil viel, 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 viel älter als diese biblischen Texte. Und daraus entstand im Grunde genommen diese Krux zwischen geoffenbarten Texten der hebräischen Tradition auf der einen Seite und der Tatsache, dass wir hier eine historische Situation haben, in der wir sagen können, Vorgängergeschichten, verwandte Erzählungen zum biblischen Text sind schon im 2. Jahrtausend vor Christus auffindbar. Und das ist ein Problem gewesen. Ein Problem, das übrigens nicht mit Delitzsch angefangen hat, sondern 1870 eigentlich begonnen hat, als man nämlich im Palast des Assurbanipal in Ninive aus dem 7. Jahrhundert das Gilgamesch-Epos gefunden hat und dort auf der 11. Tafel ist die Geschichte der babylonischen oder der Sintflut erzählt. Und diese Sintflut-Erzählung war eigentlich der erste Anlass für dieses Spannungsverhältnis, was entstand zwischen der hebräisch-biblischen Texttradition und den sogenannten keilschriftlichen Traditionen.
Das heißt also, Delitzsch hat in seiner Arbeit die Theologie vom Sockel gestoßen, ein bisschen in ihrer Deutungshoheit über die Bibel. Hat er da bewusst eine Gegenposition zur Theologie ergreifen wollen? War das also ein bewusstes Gegenüber oder war das einfach irgendwie eine unglückliche Folge seiner Forschung?
Also ich muss noch mal ganz klar sagen, Delitzsch war nicht der Einzige, der auf diesen Unterschied oder auf diese Verwandtschaft hingewiesen hat. Aber Delitzsch hat das sehr stark zugespitzt und hat auch sehr bewusst gesagt, die Wissenschaft hat hier Erkenntnisse, die die Theologie dann bitte auch mal zur Kenntnis nehmen möge. Und aus der, sagen wir mal, Zuspitzung tatsächlich dieser Thesen bis hin zu der Sache, dass man also ein Bild des Baumes der Erkenntnis und Eva und die Schlange gefunden habe auf einem Siegelzylinder, diese Zuspitzung hat den Streit schwierig gemacht. Aber an den Sachargumenten, nämlich dass man Texte mit Sintfluterzählungen hat, die älter sind als die hebräischen biblischen Texte, dass man Bildnisse hat von Ereignissen, die im hebräischen historischen Text vorkommen, dass man Parallelen zu den biblischen Gesetzeswerken gefunden hat und so weiter. Daran lässt sich überhaupt nichts deuten. Das ist auch heute völlig unumstritten. Die Zuspitzung kam tatsächlich durch eine sehr starke Überzeichnung von Delitzsch, die dann wirklich den wissenschaftlichen Boden ein bisschen verlassen hat, würde man sagen, und durch eine entsprechend starke Reaktion vor allem der kirchlichen Vertreter, vor allem der protestantischen Kirche.
Sie haben jetzt in dieser Ausstellung zusammengestellt, was man damals auch über den Kreis der Fachleute hinaus eigentlich wissen konnte über Assyrien. Und wir stehen jetzt hier vor einer Vitrine mit verschiedenen Tontafeln und darin die allerkleinste, die sieht ganz harmlos aus, ein kleines Stück Tontafel, ganz unregelmäßig und darauf eingedrückt die typischen Zeichen von Keilschrift. Aber das Stück hat's in sich, denn das ist eben der Teil des Gilgamesch-Epos mit dem Sintflutbericht. Was steht da genau drauf?
Das ist ein ganz kleines Fragment aus dieser berühmten 11. Tafel des Gilgamesch-Epos, in dem der an das jenseits der Zeit versetzte Insel Utnapishtim, der babylonische Noah, also berichtet, wie er überhaupt die Sintflut überleben konnte. Den Bau der Arche wird da kurz angesprochen und dann wird eben die Sintflut selber erzählt. Und auf dieses kleine Fragment ist eines der vielen Exemplare, Manuskripte dieses gewaltigen Textes, das in Assur gefunden wurde. Und Assur war eine deutsche Grabung, die unter anderem finanziert wurde, tatsächlich durch die Deutsche Orientgesellschaft, den Kaiser und so weiter. Und dort hat man, wie in vielen anderen Städten des Vorderen Orients auch, eine oder mehrere Exemplare dieses Textes gefunden. Das Gilgamesch-Epos ist in dieser Fassung wahrscheinlich im 12. Jahrhundert vor Christus entstanden und immer wieder abgeschrieben worden und war in allen größeren und kleineren Bibliotheken präsent, war auch Teil der Gelehrtenausbildung, so wie man heute eben als, weiß ich nicht, Gräzist eben Homer liest, so hat man damals eben Gilgamesch gelesen, auch als Theologe, weil das ein ganz starkes, prototypisches Lied war, große Geschichte, die eigentlich den mesopotamischen Menschen und seinem Verständnis der Welt, der Götter und des Daseins beschreibt. Und diese Ausstellung versucht sozusagen zu zeigen, was konnte jemand, der kein Fachmann war, der kein Spezialist für die hebräische Bibel oder für Assyriologie war, was konnte der eigentlich über den alten Orient wissen? Denn bis zu diesem Zeitpunkt, Mitte des 19. Jahrhunderts, hatte man ja nur die hebräischen Texte selber, die erzählt haben, es gab die Assyrer und die Babylonier, Nebukadnezar, das babylonische Exil und so weiter, und die griechischen, lateinischen Historiker, die ebenfalls über den Vorderen Orient berichtet hatten. Und dann tauchten durch die Ausgrabungen plötzlich die Originale auf. Man traf plötzlich auf Dinge aus dem 3., 2., 1. Jahrtausend, die große Stele des König Hammurabi, die wir hier sehen, aus dem 18. Jahrhundert, den Obelisk von Salmanas, schwarzen Obelisken, den sogenannten schwarzen Obelisken, der unter anderem die Unterwerfung des Königs Jehu von Juda Mitte des 9. Jahrhunderts unter den Assyrerkönig zeigt. Also man hatte plötzlich den historischen Raum aus der Umwelt des Alten Testaments vor Augen. Und diese Ausstellung ist deswegen so klein, weil sie zeigt, was konnten Leute, die 1902 den Vortrag von Delitzsch in der Singakademie gehört haben, eigentlich überhaupt wissen. Und wir wissen, dass damals in den großen Enzyklopädien, auch zum Teil in Schulbüchern, in populärwissenschaftlichen Darstellungen, der alte Orient ein ganz großes Thema war. Und dass das auch ein Punkt war, weshalb Berlin also museal mit Frankreich auf der einen Seite und England auf der anderen Seite gleichziehen wollte und deswegen große Ausgrabungsprojekte initiiert hat in Sinjirli, Sam'al, in Babylon, in Assur, in Uruk und noch einige andere, um eben auch an dieser Erforschung dieses bislang völlig unbekannten Raumes teilzunehmen.
Die Erforschung der kulturellen Wurzeln natürlich auch als Ausdruck von Machtausübung, von kolonialer Herrschaft auch?
Ja, sicher. Also Archäologie ist nie frei von politischen Zusammenhängen und die Archäologie des 19. und auch großer Teile des 20. Jahrhunderts ist natürlich auch ein Interpretationsmuster des Westens. Also wie die Suche nach Anfängen und Ursprüngen ist etwas, das in dieser Form sehr stark durch die abendländische Kultur geprägt ist, auch durch ihre wissenschaftlichen Methoden und Erklärungsmuster geprägt ist und ist natürlich im 19. und frühen 20. Jahrhundert auch Ausdruck eines Imperialismus war. Er sagt, wir haben die gesamten Kulturen der Welt, die liegen uns zu Füßen und vor Augen. Ja, also das kann man nicht ohne diesen Modus denken, wie weit der im Einzelnen dann bestimmend ist für den einzelnen Forscher, Wissenschaftler, ist eine andere Frage. Aber da Politik und Staat hier neben Privatleuten finanziert haben, muss man unterstellen, dass natürlich auch andere Interessen da sind. Und wenn es nur Prestige ist.
Nun hat die Auseinandersetzung mit diesen assyrischen Fundstücken und mit der Frage, was das eigentlich heißt, dass die älter als die Bibel sind, ja Kreise gezogen, die über die ganz enge Wissenschaft und auch über die enge Hofpolitik weit hinaus reichten. Also das zog Kreise bis ja in die Salons, in die Literatur, in die Zeitschriftenkioske, zu den Witzzeichnungen. Wir stehen hier vor einer Ausgabe der Lustigen Blätter. Die Babylon-Ausgabe steht da oben drüber von 1903. Was sehen wir da drauf?
Ja, das ist das Titelblatt und das zeigt zwei gegenüberstehende alte weiße Männer. Auf der rechten Seite ist sozusagen der Delitzsch dargestellt, der in einer sehr aggressiven Pose mit einem Buch voller Keilschriftzeichen in der rechten Hand erhoben auf sein Gegenüber, den Theologen Stöcker, zugeht. Und man sieht also Delitzschs Schultermuskeln, die sind also wie kleine Keilschriftzeichen gestaltet. Er trägt auch nur so einen kleinen Lendenschurz. Und der Stöcker, der hat also nur hier sein Bäffchen vorne dran, woran man sieht, dass er Theologe ist und hat also auch in seiner rechten Hand so ein streitbares Konvolut. Und die beiden sehen also aus, als ob sie sofort aufeinander losgehen. Und das ist eine sehr eindrucksvolle Karikatur, weil sie letztlich 1903, als ja der größere Teil, die ersten drei Vorträge schon vorbei waren, die Zuspitzung auf diese Babel-Bibel-Auseinandersetzung ganz besonders symbolisiert.
Das heißt, das wurde in der Öffentlichkeit auch wirklich als ein Streit wahrgenommen, in dem es darum ging, welchen Stellenwert, welchen unhinterfragten Stellenwert auch die Theologie und damit die christliche Religion haben sollen.
Ja, das wurde in der Öffentlichkeit sehr stark wahrgenommen. Wir sehen, dass in kleinen Gemeindeblättern sozusagen darüber berichtet wird, mit unterschiedlichen, sagen wir mal, Färbungen. Aber dann eben, wie Sie sagen, auch hier in der Karikaturen- und Satirepresse, die eben ganze Ausgaben dem Thema widmet. Und das ist ja nicht ganz selbstverständlich. Da gibt es Karikaturen, die auch extrem antisemitisch, antijudaistisch sind, also von ihrer Diktion ganz klar auch einem gewissen Zeitgeist unterlegen. Es gibt auf der Seite andere, die referieren eben auf bestimmte Denkmälertypen, zum Beispiel die Obelisken und Reliefs. Sie nehmen diese Gewänder und Gestalten, die man auf den Darstellungen eben sieht, auf und greifen die auf und machen sich über die lustig. Es gibt eine Karikatur mit einer Keilschriftschreibmaschine, die also ganz großartig zeigt, wie schnell man also Tontafeln mit einer angeblichen Schreibmaschine schreiben konnte. Also dieses Thema Vorderer Orient und dann Babel-Bibel war sehr präsent, zumal um diese Zeit eben die Ausgrabung in den beiden großen Orten Babylon und Assur begonnen hatten. Also die Öffentlichkeit, und zwar nicht nur die Elite, das Großbürgertum, sondern auch durchaus, also die Mittelschichten waren durchaus im Bilde, was hier abgeht.
Sie haben jetzt gerade schon auch erwähnt, dass einige der Karikaturen wirklich ganz deutlich antisemitische Ausprägungen zeigen. Wie haben denn die jüdischen Gemeinden, wie hat die jüdische Theologie auf diesen Streit reagiert? Das betraf ja auch Ihre Heilige Schrift.
Ja, also es gibt dazu einige wissenschaftliche Untersuchungen und wir hatten im letzten Jahr auch da eine kleine Tagung dazu. Und da ist also herausgekommen, überraschenderweise, dass zum Beispiel die jüdische Presse, das sind ja vor allem Wochenschriften damals gewesen, sind ja keine, nicht unbedingt eine Tagespresse gewesen, eher gelassen reagiert hat. Also dieser Streit, das war vor allem ein Streit zwischen den Vertretern der christlichen Theologie und der Wissenschaft. Die jüdische Öffentlichkeit hat das zur Kenntnis genommen, hat sich doch aber also da sehr viel weniger emotionalisiert gezeigt als jetzt eben die Vertreter der Kirchen.
Und wie sieht es heute aus? Der Streit ist ja nach dem, was ich jemals an der Universität gelernt habe, eigentlich erledigt. Also Textkritik ist Standard. Man liest die Bibel als eine vielschichtige Schrift, die Spuren der ganz verschiedensten Traditionen und auch Bearbeitungen enthält. Und trotzdem wird ja immer noch über die Heiligkeit von Offenbarungstexten diskutiert. Das ist auf jeden Fall ja noch gar kein ausgestandener Streit.
Nein, das ist kein ausgestandener Streit, zumal wir ja Richtungen in christlichen Glauben haben, die also sehr stark den Wahrheitsgehalt aller biblischen Berichte unterstützen, die zum Beispiel natürlich daran glauben, dass es eine Arche gab und dass man auch Reste dieser Arche finden kann. Ich erinnere an die Bewegung der Kreationisten in den Vereinigten Staaten, aber auch in Europa gibt es durchaus Vertreter einer sehr starken Wahrhaftigkeit des biblischen Berichtes. Und das ist ein bisschen schwierig. Ich denke, wenn Menschen diesen Text für sich als ein glaubensbegründendes Stück Inhalt und Artefakt ansehen, dann muss man das so respektieren, solange die Regeln der Kommunikation da berücksichtigt werden und nicht versucht wird, falsche Informationen daran festzumachen. Aber wichtig scheint mir zu sein, zu unterscheiden zwischen den wissenschaftlich erhobenen Fakten und einem Text, den man als Ganzes mehr oder weniger stark als Grund für ein Glaubenssystem, für eine religiöse Überzeugung, als Fundament dafür benutzt. Und es sind zwei unterschiedliche Dinge. Und das eine, nämlich dieses Glaubenssystem, kann nicht beanspruchen, über die wissenschaftlichen Fakten, also die Hoheit zu gewinnen. Und das war das Problem des Babel-Bibelstreits damals.
Wenn Sie ganz kurz zusammenfassen sollten, was kann man aus dem Babel-Bibelstreit lernen für den Umgang mit heiligen Texten heute?
Also heilige Texte muss man respektieren. Die haben ihre Eigendynamik und ihre Eigenkultur. Und auf der anderen Seite muss man heilige Texte auch wissenschaftlich betrachten dürfen, nach den Regeln der Kunst, methodisch sauber. Und man muss darüber sprechen können. Es kann kein Sprechverbot geben über solche Texte. Was man vermeiden sollte, ist sozusagen Beleidigungen, Insinuationen oder Verächtlichmachung solcher Texte. Dazu gibt es kein Recht und keine Berechtigung. Aber es muss die Möglichkeit geben, sich wissenschaftlich damit zu beschäftigen und diese Texte in ihre Zeit, in ihren historischen Kontext, in ihr Bedeutungsgefüge hineinzustellen.
Babel oder Bibel, was gilt? Darüber habe ich mit der Altorientalistin Eva Kanzig-Kirschbaum gesprochen. Ganz herzlichen Dank.
Ja, es war mir eine Freude und ich würde mich freuen, wenn sich noch ganz viele Leute für die Ausstellung hier im Vorderasiatischen Museum interessieren würden.
Wenn Sie neugierig geworden sind, die Ausstellung im Berliner Pergamonmuseum können Sie noch bis Mitte März sehen. Und wir haben dieses Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet.